Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreisab, Episode 46. Und ich begrüße einen Gast, der immer bei uns ist, nämlich Christian Stein von Handball World. Hallo.
Hallo Sascha.
Und einen Rückkehrer in unsere Show, nämlich Susu Ole von beIN Sports. Bonjour.
Bonjour Sascha. Hallo, hallo Christian.
Ja, wir sprechen heute über die Champions League ein wenig ausführlicher, als wir das sonst tun, denn wir wollen ein erstes Fazit ziehen nach den 4 Spieltagen. Und Susu, welche Mannschaft hat dich denn bisher am meisten überzeugt?
Oh, schwierige Frage. Wir sprechen.
Ja.
Hatten auch keinen einzigen Punkt da verloren. Und Paris hat sein viertes Spiel gewonnen. Also, das ist schwierig. Also, am Wochenende kam die Bestätigung, dass Colding wirklich sehr solide spielt dieses Jahr. Also, mit diesem Unentschieden gegen selbst Barcelona. Ich habe auch das Spiel zwischen Montpellier und Sarrebruck gesehen und das war wirklich ein also ein super Spiel. Wirklich super, tolles Spiel. Rhein-Neckar-Löwen hat sein zweites Sieg jetzt, also und war eine Lehrstunde von Thierry Kiel bei Metallurg und von Thierry Kiel weiß man momentan nie, wie sie drauf sind, aber das war also 15 Spiele in Skopje, mit 15 Tor, sorry, in Skopje zu gewinnen, ist schon eine große Leistung, auch wenn Metallurg vielleicht mit Kopf nicht wirklich dabei ist. Also, ist schwierig zu sagen, aber Veszprém ist sehr, sehr solid dieses Jahr, das wussten wir. Und ja, als Franzose muss ich sagen, dass wir mit dem Sieg von Paris mit einem Tor in Brest in Weißrussland sehr zufrieden sind.
Wie ist denn die Stimmung in Paris jetzt? Ist man da sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf? Denn ich weiß jetzt gerade nicht, wie es in der Liga aussieht, das kannst du uns vielleicht noch kurz sagen, aber in der Champions League ist das bisher schon sehr souverän.
Ja, souverän, ja. Also was um Punkt geht. Gestern haben sie mit Glück in Brest in Meschkow gewonnen. Am letzten Mittwoch hatten sie in der Liga die zweite Niederlage erlebt in Chambéry. Das war nicht ohne. Also in der Liga haben sie minus 4 Punkte. Das ist auch ein bisschen überraschend, aber wieso? Das ist nur also Überraschungspaket nicht. Sie sind schon solider als vorletzte Saison. Mit Thierry Omeyer gibt es auch da gewisse Sicherheit, aber das ist noch nicht der große Paris, das wir alle erwarten, vielleicht in ein paar Wochen. Das ist schon aber deutlich besser als vor einem Jahr.
Du hast jetzt gerade eben gesagt, Metalurg ist vielleicht mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. Kannst du kurz mal erzählen, was da los ist, was du mitbekommen hast, eventuell auch, was vielleicht noch nicht so bekannt wurde, was da bei Metalurg im Moment für so Chaos sorgt?
Ja gut, bekannt ist, dass der exzentrische Torwart Da Costalis seinen Vertrag aufgelöst hat, das vor 10 Tagen schon, und könnte auch in den nächsten Tagen kommen, dass weitere Spieler den Verein verlassen. Warum? Ah gut, ganz einfach, sie stehen in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation bei Metalurg, vor allem haben sie auch alle Champions League-Spiele verloren bis jetzt. Sie haben kaum Hoffnung mehr auf Weiterkommen und das ist klar problematisch. Man weiß, dass viele Vereine in Ost oder ehemalige Ostblock, wenn sie da kein Ziel mehr haben, dass sie ganz schnell kaputt gehen und Insolvenz anmelden. Okay, für einen Verein wie Metallurg Skopje hoffen wir das Beste, aber sieht momentan nicht gut aus bei Metallurg.
Christian, weißt du mehr zu dieser Thematik?
Naja, also in der Gerüchteküche waren Renato Vugrinec und Pavel Attman mal genannt worden. Letzterer auch mal tauchte immer mal wieder in Verbindung mit dem HSV nochmal auf. Ob das so sein wird, da wird Susu vielleicht die näheren Informationen haben. Schließlich hat er ja verwandtschaftliche Verhältnisse zum HSV. Und von daher, aber Pavel Attman wird auch in Veszprém zumindest für die kommende Saison gehandelt, wobei die ja da schon dann 2015 mit Palmason auch einig sind. Also von daher weiß man nicht immer, was man so auf so Gerüchte geben soll.
Ja, Susu, was sollen wir denn auf diese Gerüchte geben?
Gut, ich habe das Gleiche gehört, ob was stimmt, keine Ahnung. Ich glaube nur, dass mehr oder weniger alle Spieler von Metalurg auf dem Markt sind. Und es könnte auch schnell kommen, dass eine Hartmann irgendwo woanders erscheint. Aber keine Ahnung, bin ich mir nicht sicher, dass sie ihn unbedingt wollen jetzt und auch nächste Saison nicht unbedingt mit Palmason. Für Hamburg, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist oder ob Hamburg das sich erlauben kann. Also mal schauen. Es gibt zwei auf jeden Fall interessante Spieler, die da spielen. Das macht aber allgemein normale Handball kaputt, wenn so ein Verein im Laufe der Saison mehr oder weniger weg ist.
Es wäre zumindest schön, wenn Sie bis zum Ende der Champions League Gruppenphase dann noch Ihre Mannschaft so zusammenhalten würden. Ja, Christian, was sind denn deine Überraschungen oder Enttäuschungen vielleicht auch in der bisherigen Champions League Saison? Vielleicht kommen wir mal von der Gruppe A weg und gucken mal auf die Gruppen B, C und D.
Naja, also sagen wir mal so, Gruppe D mit den Kadetten und Dunkerque, da hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt erwartet, dass sich die Kadetten vor den Franzosen platzieren, auch wenn wir gesagt haben, das ist da alles relativ ausgeglichen. Kielce marschiert vorne weg, das war zu erwarten, Szeged dahinter. Von daher, die Rhein-Neckar-Löwen sind mit 4 Punkten auch noch im Plan, weil sie die schweren Auswärtsspieler schon hinter sich gebracht haben. Ja, die Gruppe C entwickelt sich praktisch so, wie wir das im Vorfeld auch in der Vorschau gesehen haben, wo wir gesagt haben, Celje und Tschechow, die werden da vielleicht schwer haben, die Gruppenphase zu überstehen. Gruppe B ist, denke ich mal, das Feld im Vorfeld abgesteckt gewesen. Alingsas und Beşiktaş erweisen sich als die Punktelieferanten. Und gut, enttäuschend natürlich damals die hohe Niederlage von Flensburg, da vor allem die Höhe letztendlich auch entscheidend gewesen ist. Und man wird sehen, wie dieses Unentschieden zwischen Kolding und Barcelona letztendlich sich auf die Chancen von Flensburg vielleicht auf den zweiten Gruppenplatz noch auswirken wird.
Hat dich jetzt Kolding mit dem Unentschieden gegen Barcelona überrascht oder hättest du dem das im Vorfeld zugetraut?
Ja, man muss immer wieder sehen, Barcelona, da läuft es auch noch nicht ganz so rund. Gudjon Valur Sigurdsson hat es auch mal nach dem Spiel gegen Plotz gesagt, sie brauchen irgendwo noch Zeit, um sich zu finden, auch wenn sie vom Kader her gesehen gar nicht so große personelle Veränderungen durchgemacht haben. Einen Torwart neu, einen Linksaußen neu, dazu einen Ergänzungsspieler neu. Ganz so viel, sage ich, müsste da eigentlich nicht gemacht werden in der Spielanlage. Trotzdem läuft es halt noch nicht rund. Von daher, wenn dann eine gute Leistung bei Kolding zusammenkommt, dann kann man da auch mal mit einem Punkt, mit einem Unentschieden irgendwie kalkulieren. Und trotzdem, klar, ist das ein Punktverlust für Barcelona gewesen. Barcelona ist in jedem Spiel in dieser Gruppe Favorit. Und wenn die SG noch Platz 2 holen will, dann sollte man das Heimspiel am 15.11. gewinnen gegen Barcelona.
So würdest du allen deutschen Mannschaften zum jetzigen Zeitpunkt noch zutrauen, die Gruppe zu gewinnen? Also klar, beim THW Kiel liegt es dann daran, ob sie die beiden Spiele gegen PSG erfolgreich gestalten. Aber gerade Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen, die müssen jetzt im Prinzip fast jede Partie gewinnen.
Ja. So einfach oder so schwierig ist so. Wir wussten schon für die Rhein-Neckar-Löwen, dass die Gruppe unheimlich schwierig ist. Und das hat sich bestätigt, dass wir für die Rhein-Neckar-Löwen, auch wenn die Rhein-Neckar-Löwen immer wieder besser spielen, das wäre sowieso schwierig, aber man weiß nie. Ich glaube nicht, dass Werder, Skopje und Veszprém nur gewinnen werden. Man wird sehen, aber für SG Flensburg wäre es sehr, sehr schwierig, wie Christian gerade gesagt hat. Wenn Flensburg Zweite, vielleicht noch Erste werden will, muss der SG gegen Barcelona mindestens einmal gewinnen. Und das ist schon schwierig genug. Für den THW Kiel ist alles offen. Also ich meine, sie haben in Zagreb das Auftaktspiel verloren, aber sie werden jetzt zweimal gegen Paris spielen. Das erste Spiel in Paris und eine Woche später in Kiel. Das heißt, wenn der THW die beiden Spiele gewinnen sollte, dann ist der erste Platz sehr, sehr realistisch. Vor allem muss Paris nochmal nach Zagreb, ganz genau, wo Kiel verloren hat. Das heißt, ist noch gar nichts gegessen. Also ich meine, Vorteil Kiel vielleicht für die Rhein-Neckar und SG Flensburg ist das unheimlich schwierig, da Erste zu werden.
Hast du einen Spieler für uns übrigens mal ganz nebenbei gefragt, der dir in der bisherigen Champions-League-Saison besonders aufgefallen ist, den man vielleicht noch nicht so kennt, wo du sagen würdest, das könnte mal ein richtig guter Spieler werden?
Oh, es gibt viele Spieler, vor allem junge Spieler. Ich meine, ich fand die jungen Spieler von Zagreb sehr interessant. Also es gibt 2, 3, die, wenn sie weiter gut arbeiten, können sie wieder die Nachfolger von große kroatischen Spielern. Ich meine Ivano Balic und Sigurdsson und so weiter. Die neue Generation kommt. Das ist eine Generation, die in 2009 Junior-Weltmeister geworden ist. Und endlich mal kommen sie hoch, bekommen viele Spielpraxis da in der ersten Mannschaft von Zagreb. Und das ist sehr interessant zu verfolgen. Sonst ist, also ich meine, das ist, wir kennen alle Spieler in dieser Champions League und es gibt Bestätigung, es gibt ein bisschen Enttäuschung links und rechts, aber keine große Überraschung bisher.
Dann schauen wir doch mal, wie sich das in Zagreb in den nächsten Monaten entwickelt und werfen da einen besonderen Blick drauf mit diesem auch sehr charismatischen Trainer Veselin Vujovic. Das bleibt auf jeden Fall eine interessante Personalie. Wir machen jetzt erstmal ein kurzes Break und sprechen dann gleich über die DKB Handball-Bundesliga. Christian Stein von Handball World und Zouzou Ouellet von beIN Sports in Frankreich sind nach wie vor meine Gäste hier in der 46. Ausgabe von Kreisab, eurem Handball-Talk im Internet. Und wir werfen jetzt einen Blick auf die DKB Handball-Bundesliga und vor allem werfen wir gleich einen Blick voraus auf das Topspiel, das am kommenden Wochenende auf dem Programm steht, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen, die den THW Kiel empfangen werden. Aber kurz noch einen Blick zurück auf das letzte Wochenende. Es gab jetzt nicht so viele Spiele, die ausgetragen wurden. Die HSG Wetzlar konnte nach einem 8:15 Rückstand zur Pause noch ein 24:24 gegen die Füchse Berlin erzielen. Ich glaube, das sind zwei Vereine, wo wir in der nächsten Woche mal ein wenig intensiver drüber sprechen könnten. Dann hat der TBV Lemgo erneut verloren, nämlich 23:30 zu Hause gegen den SC Magdeburg, der sich weiter sehr, sehr solide präsentiert. Hannover hat zu Hause unentschieden gespielt, 29:29 gegen Göppingen, und Erlangen, das relativ lange gut mithalten konnte, hat mit 25:29 bei GWD Minden verloren. Das Ergebnis, was aus meiner Sicht ein bisschen heraussticht, ist das 40:27 der SG Flensburg-Handewitt gegen den Bergischen HC. Und Christian, man hat den Eindruck, dass die Flensburger nach einem, ja, ich will nicht sagen holprigen Saisonstart, jetzt so richtig in die Spur finden, langsam aber sicher.
Ja, die Ergebnisse sprechen natürlich jetzt erstmal für sich. Es ist natürlich so, dass gerade wenn man Tempo-Handball spielt und ins Kontern kommt, dass dann schnell mal das entsprechende Ergebnis deutlich wird. Da muss man sich mal ein bisschen auch, darf man sich auch nicht zu sehr blenden lassen und muss dann halt die Ruhe auch bewahren. Flensburg hat halt einen enorm starken Rückraum gegen den BAC mit Ladorf und Mogensen jetzt gehabt. Und ja, auch die Außen, Anders Eggert ist, glaube ich, dann wieder, war das erste Spiel, wo er wieder nach Verletzungspause zurückgekommen ist. Auch das hat sich natürlich ein bisschen dann bemerkbar gemacht. Und das Spiel über die Flügel hat dann auch mal wieder funktioniert.
Flensburg ist aus deiner Sicht dann auch ein Kandidat, bis zum Schluss mit oben dabei zu bleiben, nach diesen Minuspunkten, die sie sich zu Saisonbeginn bereits eingehandelt haben?
Ja gut, die Ansprüche in Flensburg sind natürlich so, dass man um die Champions League Qualifikation mitspielen will, und es werden sich am Ende drei Mannschaften wahrscheinlich, oder vielleicht bewerben sich auch diesmal vier oder fünf, wie das die Franzosen ja erfolgreich vorgemacht haben. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass Flensburg da oben mit dabei sein wird. Und die Teams, die man ja im Vorfeld als Verfolger ausgemacht hatte, wie die Füchse, die schwächeln ja noch mehr.
Das ist in der Tat richtig. Also die Füchse, aus meiner Sicht bisher die größte Enttäuschung in der bisherigen Saison, vielleicht zusammen mit dem TBV Lemgo, wobei da eigentlich klar war, dass die in dieser Spielzeit nicht ganz so erfolgreich spielen werden. Flensburg übrigens jetzt erstmal DHB-Pokal gegen Melsungen. Okay, da ist man zu Hause auf jeden Fall Favorit. Dann geht's aber nach Göppingen, also ein zweites richtig interessantes Spiel am kommenden Wochenende, Zouzou. Ist das eine Partie, wo du denkst, dass Flensburg im Prinzip seine maximale Leistung abrufen muss, um das zu gewinnen? Oder ist Göppingen einfach nur sehr gut gestartet, weil der Spielplan ja günstig liegt, sagen wir es mal so.
Ja, du recht. Also es gibt nicht nur ein Topspiel am Samstag, sondern zwei Topspiele, und die beiden Spiele werden auf beIN Sport übertragen.
Oh, das ist schön. Werbung. Aber so, das Problem ist ja, in Deutschland empfangen wir das ja leider nicht. Ich würde es gerne mal sehen, abgesehen davon, dass ich kein Französisch spreche, aber es ist das große Problem. Was machen wir? Finden wir irgendwie eine Lösung? Wird es überhaupt bei Sport 1 übertragen?
Nein,
ich weiß
nein,
gar
nein.
nicht.
Also die Lösung heißt Sport 1 für die Deutschen. Nee, das wird nur in Frankreich übertragen.
Sehr schade, sehr schade. Ich hätte es zu gerne mal gesehen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt mal aufs Sportliche eingehen, nochmal eine kurze Frage. Macht ihr irgendwas anders oder besonders bei den Übertragungen, oder läuft das ähnlich ab, wie das bei Sport 1 ist?
Also ich würde sagen, es ist sowieso ziemlich ähnlich. Nur gut, vielleicht sind die Experten ein bisschen mehr präsent bei der Kommentar, und wir haben eine Sendung auch immer donnerstags vor dem zweiten Ligaspiel. Haben wir dreiviertel Stunde Magazin, wo ich auch teilnehme, und wir zeigen eine kurze Zusammenfassung aller Spiele des Spieltages für die Liga, und dann haben wir noch ein paar Themen, so was Aktuelles ist. Also das heißt, wir übertragen ungefähr 5 bis 7 Handballspiele pro Woche, ob das Champions League ist, DRF-Pokal, französische Liga oder Bundesliga. Das heißt, wir machen jetzt wirklich vieles.
Das hört sich nach sehr, sehr viel an. Hast du ein paar andere Namen für uns an Experten, die außer dir noch mit dabei sind, die wir in Deutschland vielleicht auch kennen?
Ja, Olivier Giraud, der ehemalige Mannschaftskapitän der französischen Nationalmannschaft, der hat zwar nie in der Bundesliga gespielt, sondern in Irun, Goriaga Irun in Spanien damals. Und ja gut, der ist als Nationalspieler bekannt und der dritte Experte ist gar nicht bekannt in Deutschland, also nur in Frankreich.
Dann lohnt sich's wahrscheinlich auch gar nicht für uns, durch illegale Machenschaften irgendwie an einen Account zu kommen, um da die Spiele zu sehen. Naja, ist auch egal. Wollen wir natürlich gar nicht machen. Wir unterstützen gerne die Sender hier in Deutschland und freuen uns natürlich am Wochenende auf zwei sehr, sehr tolle Begegnungen. Jetzt nochmal kurz auf das Sportliche bei Frisch auf Göppingen gegen Flensburg-Handewitt geblickt, Susu. Ist das eine Partie, die vielleicht sogar interessanter werden könnte für den weiteren Saisonverlauf als Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, das könnte für Frisch auf da eine Richtung geben, ob sie wirklich nach oben schauen dürfen oder ob Frisch auf wieder auf Platz 5, 6, 7 landet. Also ich glaube auch, dass Frisch auf da gegen Flensburg gewinnen kann. Und dann hat man eine gute Situation für Göppingen und für Flensburg dann mehr Abstand zu Top in der Liga. Aber gut, das Topspiel ist ganz klar die Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel, weil das seit ein paar Jahren schon so ist und weil das Spiel ganz offen ist. Ganz ehrlich kann ich da kein Favorit geben. Der THW spielt so einmal super, einmal machen sie unheimlich viel Tor, einmal machen sie gegen Nettelstedt nur 24 Tor. Also es ist schwierig, der aktuelle THW zu schätzen. Ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen immer besser spielen. Und das reicht gegen THW Kiel, das ist sowieso wirklich das absolute Topspiel der Liga.
Aus deiner Sicht vielleicht ein kleiner Vorteil für die Rhein-Neckar-Löwen, weil eben Jicher und Palmason beim THW nicht mit dabei sind?
Ja, absolut. Also da sind die beiden wichtigsten Spieler von THW Kiel noch. Also klar haben sie andere Argumente mit Duvnjak, Kanelas und so weiter, Ruin, aber ich glaube, Palmason und Isha kennen die Mannschaft von THW und den Verein so gut, dass sie ganz wichtig sind. Vielleicht wird das der Fall für Duvnjak in ein paar Wochen sein, aber noch sind die neuen Spieler nicht wirklich angekommen.
Hast du nicht aber auch den Eindruck, dass Duvnjak ein bisschen besser spielt, seit Jicher verletzt ist?
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, aber trotzdem. Ich glaube auch, dass die beiden zusammen spielen, da keine Frage. Aber klar hat er mehr Spielraum, mehr Platz und mehr Verantwortung. Und das braucht Zeit auch für den besten Spieler der Welt, wie Duvnjak. Man braucht sowieso ein bisschen Zeit, in so eine Mannschaft reinzukommen.
Christian, auf der anderen Seite, die Rhein-Neckar-Löwen, da lief in den letzten Wochen eigentlich mehr oder weniger alles rund, bis auf die beiden Auswärtsniederlagen eben in Westbrem und bei Wadia Skopje, wo man aus meiner Sicht durchaus mal verlieren kann, und die nicht erwartete Niederlage beim Bergischen HC. Was muss denn bei den Rhein-Neckar-Löwen deiner Meinung nach funktionieren, damit sie dieses Spiel gewinnen können?
Na gut, bei den Rhein-Neckar-Löwen ist letztendlich klar, die haben eine sehr gute erste Sieben. Die darf sich dann letztendlich auch keine mentalen Auszeiten nehmen. Ich bin mir nach den Erfahrungen der letzten Saison sicher, dass diesmal nicht 8 Minuten vor Ende der Partie irgendwie angesichts einer 6-Tore-Führung der Fuß vom Gas genommen wird, sondern da wird man schon auf jedes einzelne Tor aus sein. Ich könnte mir auch mal vorstellen, dass man nicht unbedingt bei einem Gegenstoß jetzt einen lässigen Heber machen muss, sondern dass man mal voll durchknallt. Das wird man alles sehen, welche Lehren die Rhein-Neckar-Löwen aus der letzten Saison da gezogen haben. Und natürlich ist die Frage, wie sehr sie sich unter Druck setzen. Das war, denke ich mal, beim Saisonfinale in Gummersbach so das größte Problem, was man hatte, dass man sich selbst zu stark unter Druck gesetzt hatte und da dann vielleicht nicht an seine Topleistung herankam. Und da wird man sehen, wie das gegen den THW Kiel jetzt letztendlich der Fall sein wird.
Denkst du wirklich, dass die sich da eventuell zu sehr unter Druck setzen können? Denn machen wir uns nichts vor, die haben in dieser Saison in Deutschland ja im Prinzip nur gegen den Bergischen HC verloren und sonst alles gewonnen.
Na, ich denke schon, dass man das gerade das Spiel gegen den THW angesichts der Vorgeschichte in der letzten Saison mit diesem Scheibenschießen zum Saisonende, dass da jede Menge Wut, Frust noch irgendwo in den Köpfen drinsteckt, dass es noch nicht ganz verarbeitet ist. Und das wird sich auswirken. Also die werden alle top motiviert ins Spiel reingehen. Und die Frage ist natürlich, wie man diese Motivation letztendlich in eine positive Energie umwandelt. Und das wird, denke ich mal, die größte Herausforderung werden.
Dann möchte ich von dir, weil du ja gerne so ausweichst, einen konkreten Tipp. Wie geht's denn aus? Wer wird denn gewinnen? Also es muss jetzt nicht ein Ergebnistipp sein, aber wer wird als Sieger die Platte verlassen?
Ich hoffe auf ein sehr kampfbetontes Spiel, entsprechend auch torarmes Spiel auf Champions League Niveau und würde mal sagen, die Löwen gewinnen am Ende mit 4.
Oh, die Löwen gewinnen mit 4. Gewinnen für dich auch die Löwen am Ende, Susu?
Ja, ich setze auf die Rhein-Neckar-Löwen und auf frisch auf Göppingen für die beiden Spieler.
Oh, interessant. Auch frisch auf Göppingen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Flensburg ja in den letzten Spielen dann doch wieder eine ganz gute Leistung gebracht hat. Jetzt haben wir uns ein wenig verquatscht. Eigentlich wollten wir nämlich noch über die tolle Leistung des Thüringer AC in der Champions League der Frauen sprechen. Das machen wir dann nächste Woche, wenn da auch, glaube ich, dann der zweite Spieltag gespielt sein müsste. Wir haben da also nichts aufgehoben. Das holen wir auf jeden Fall nach. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Gästen, bei Christian Stein und bei Susu Ole. Und gleich gibt es dann das Interview mit Hannes Lind von der SG BBM Bietigheim, was es letzte Woche eigentlich geben sollte. Und es gibt noch ein Gewinnspiel. Es gibt wieder Eintrittskarten bei uns zu gewinnen für ein Spiel in der DKB Handball-Bundesliga. Es ist wieder Interviewzeit hier bei Kreisab und ich freue mich, einen Spieler begrüßen zu dürfen, der zum einen endlich wieder fit ist, zumindest halbwegs, und zum anderen auch mal über den Tellerrand hinausblickt. Sowohl über das eine als auch über das andere werde ich mit ihm jetzt sprechen. Ich begrüße Hannes Lind von der SG BBM Bietigheim. Hallo Hannes.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Ja, zunächst mal die Frage, wie geht es dir derzeit körperlich? Du hattest ja einen Kreuzbandriss im Februar und danach hattest du auch noch die ein oder andere Verletzung.
Ja, also ich bin auf dem Weg der Besserung und auch auf dem Weg, das alte Leistungsvermögen wiederherzustellen. Es war jetzt einfach schwer mit der Kreuzbandverletzung und danach gleich, wo ich dann 4-5 Wochen in der Halle war mit der Fußverletzung, wo ich nochmal umgeknickt bin. Grundsätzlich, das ganze Bein hat einfach jetzt 2 schwere Verletzungen abbekommen. Ich merke es noch täglich im Training, dass da noch ein paar Prozente fehlen bei allen Sachen. Zusätzlich ist auch mein Sprungbein, also ein relativ wichtiges für Rückraumspieler oder wie auch immer Spieler, also alle Spieler. Ja, und da bin ich einfach stetig dran, mache noch zusätzlich zum Mannschaftstraining, wo ich jetzt ja auch seit Wochen wieder drin bin, meine Programme, verschiedene Programme und versuche dann, wie gesagt, zur alten Leistungsstärke zurückzukommen.
Hast du denn damals direkt gemerkt, also bei dem Kreuzbandriss, den du dir zugezogen hast, dass das was Schlimmeres ist? Oder bist du davon ausgegangen, dass das vielleicht nur ein kleines Zwicken war? Hast du damals die Partie zu Ende gespielt? Wie war die Situation?
Das war so, ich hatte bis dahin gar keine Erfahrung mit Verletzungen. Das war meine erste schwere Verletzung. Und dann war es so, dass ich, da hatten wir ein Spiel in Lottershausen im Februar, das war das erste Spiel im Zurückrundenauftakt. Gleich erste Minute sind wir in Angriff, sind nach vorne gelaufen, langes Kreuz, ich habe draufgeworfen, habe ein Tor geworfen, bin gelandet und dann war irgendwie was am Oberschenkel. Also wie gesagt, ich hatte gar keine Erfahrung damit, hat ein bisschen gezwickt im Oberschenkel. Ich hatte gedacht so, okay, ja, Muskelverletzung. Aber wie gesagt, das konnte ich nicht gut einschätzen. Hab mir auch so an den Oberschenkel gefasst, bin so zurückgelaufen und dann habe ich so gedacht, schick mir kurz Pause, bin ich raus. Mit dem Therapeuten sind wir das da durchgegangen und so weiter. Wir hatten eher so an so einen Nerv, dass irgendwie ein Nerv angeklemmt ist oder so, dass wir da dass irgendwas vom Wadenbeinköpfchen verschoben wäre oder so. An sowas hatten wir gedacht, als erstes. Ich habe das Spiel dann auch nicht mehr weitergespielt, weil ja so ein Taubheitsgefühl da war und einfach so ein Unwohlsein. Aber grundsätzlich habe ich dann auch, es war ein Samstag, den Sonntag und den Montag bis zum MRT, da habe ich einfach niemals an diese schwere Verletzung gedacht, bis der Arzt mir das dann beim MRT dann gesagt hatte. Er hat gesagt, sieht alles super aus, bloß da fehlt jetzt einfach ein Kreuzband, da habe ich jetzt nochmal, also in echt. Und ja, dann zum zweiten und zum dritten Arzt. Und dann war das so und dann musste ich mich damit arrangieren.
War das dann im Prinzip für dich ein richtiger Schock, wenn du von was ganz anderem ausgegangen bist? Denn normalerweise kann man ja am Spielfeld zumindest erahnen, dass es vielleicht was mit dem Knie ist. Aber das scheint ja bei dir dann gar nicht der Fall gewesen zu sein.
Ja, genau. Also diese ganzen Symptome, die waren alle nicht. Der Therapeut, der Arzt und so weiter. Es war alles so ein bisschen, alle haben sich so verwundert angeguckt. Und deswegen war es auch nicht so ein Aha-Erlebnis, nicht so ein Schockerlebnis. Für mich war es so, also ich war eigentlich relativ gefasst. Und hatte auch nicht diesen Schockmoment, weil ich mich nicht darauf vorbereitet hatte, ich hatte gar keinen Schmerz, ich hatte gar keine Schwellung, ich hatte überhaupt gar keine Anzeichen. Ich habe dann einfach das mehr oder weniger so hingenommen, weil man nicht diesen bitteren Moment irgendwie erlebt hat, wo man dann sagt, oh Gott, jetzt muss ich vielleicht auf was Schlimmes einstellen. Das hatte ich also nicht, das war dann irgendwie so zu dem einen Arzt, zum nächsten Arzt, dann der noch dann Termin für die OP gemacht und alles war immer so relativ easy. Ich hatte, wie gesagt, gar keine Probleme mit dem Bein und habe den normalen Wochenablauf dann so mehr oder weniger mitgemacht. Also in dem Sinne war das dann nicht so ein richtiger Schock. Es war so wie beiläufig, ja.
Wie schnell hat dich denn dann der Ehrgeiz wieder gepackt nach der Diagnose? Hast du sofort nach vorne geschaut und gesagt, okay, jetzt so schnell wie möglich die OP und dann stehe ich in ein paar Monaten wieder auf der Platte? Oder warst du erstmal auch niedergeschlagen?
Ja, bis zur OP war es dann so, man hat, naja, gut, bisschen, ja, man hat sich darauf eingestellt. Dann war die OP, dann diese, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, glaube ich, wovon ich rede, diese ersten, ja, 20 Tage, die sind, so zäh, wenn man so einfach nur da liegt und mit der OP dann so ein dickes Knie hat, dann auf Krücken läuft und so, oder die sind einfach scheiße. Da kommt man dann auch so in so eine Phase, wo man, ja, das dann auch realisiert, auch vom Schmerz her hat da dann richtig weh nach der OP. Aber alles dann so ab dem 30. Tag, wo du dann so die ersten Schritte und dann auch relativ schnelle Schritte Step by Step nacheinander erlebst und machst und vollbringst, dann, ja, dann bist du auch wieder in so einem Flow drin. Da packt sich dann der Ehrgeiz natürlich, den braucht man auch. Und dann kommst du so Schritt für Schritt da wieder raus. Also ich muss sagen, die ganzen letzten 8 Monate, die waren so, ja, ich habe gar nicht viel dran gedacht. Ich habe das einfach gemacht und versucht, so gut wie es geht zu machen und gar nicht viel gehadert und so weiter. Ich denke jetzt, wenn ich zurückblicke, war das genau der richtige Weg. Also ich habe ja das erste Testspiel, glaube ich, nach 6 Monaten und 11 Tagen schon mitgemacht. Das war in der Vorbereitung in Zürich. Also es war ja noch ein optimaler Verlauf von der Heilung und alles. Und auch für mich. Also ich habe da gut Gas gegeben, dass ich dann auch wieder relativ schnell dann fit werde.
Inwiefern war das denn für dich emotional schwierig, in der entscheidenden Phase der Saison nicht helfen zu können? Denn irgendwann war ja auch absehbar, dass das mit dem Aufstieg durchaus was werden könnte.
Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, für jeden immer schwer, wenn er nicht helfen kann, egal in welcher Phase. Für mich war es so, dass ich, glaube ich, eine ganz ordentliche Hinrunde gespielt hat. Unser Trainer Hartmut Meierhofer hat auf mich gezählt, auch als Führungsspieler. Ich glaube, ich bin relativ schnell hier dann gut angekommen. Das Team hat mich aufgenommen und auch mir viel Verantwortung gegeben. Wir haben das gut gemeistert. Dann ist es natürlich schade, wenn man dann sozusagen das, was man anfängt, das Werk, nicht vollbringen kann oder zu Ende bringen kann. Umso schöner ist es aber, dass dann die anderen Spieler das auch hinbekommen haben. Auch umso erstaunlicher für mich, dass sie dann auch so weit waren, so gerade Spieler, die nicht so viel gespielt haben, sind dann wirklich fantastisch in die Bresche gesprungen und haben das sehr gut durchgezogen. Und dann hat man irgendwie seine Rolle. Wie gesagt, man ist sehr bei sich, man fokussiert sich auf seine Genesung, aber gleichzeitig freut man sich riesig über das, was die Mannschaft dann weiterhin vollbringt. Und dann hat man auch eine Rolle als, sagen wir mal, nahestehender Zuschauer. Und die hat mich dann auch ganz glücklich gemacht.
Entwickelt man denn dann als Fan sozusagen vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge nach so einer schweren Verletzung?
Ja, also ich würde sagen, so schwere Verletzungen verändern einen immer, aber ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, dass man daraus lernt und stärker wird. Also es ist halt so, dass man dann einfach wirklich scheitert in dem Moment oder hinfällt und da muss man dann wieder aufstehen und erstärkt, ja, rauskommen. Inwieweit man dann auch in seiner Charakterstärke und in seiner Führungsrolle dann auch Leuten ein Vorbild sein kann, ja, weiß ich nicht. Ich möchte das sein hier im Team. Ich glaube, es ist gut für die Mannschaft auch, dass ich jetzt nach der zweiten Verletzung dann auch wieder da bin. Ich glaube, das spüre ich, der Trainer und auch die Mannschaft, da mehr Sicherheit, dass jemand erfahren ist, der auch ein bisschen was erlebt hat und auch jetzt eine Verletzung erlebt hat und hinter sich gebracht hat, dass dann so ein Spieler da ist. Das glaube ich, tut jedem Team dann gut, ja.
Was hat dir persönlich denn während der Reha am meisten gefehlt?
Naja, also auf jeden Fall der Handball an sich, also die ganzen Sachen, die man jahrelang macht, und das Zusammensein mit dem Team. Also in der Reha ist man alleine, da ist man auf sich gestellt, arbeitet an sich, hat wenige Leute um sich herum, man hat einen Fitnesstrainer, man hat einen Physiotherapeuten und noch einen Arzt und das war es dann fast schon. Ja, man hat Kontakt zum Trainer unter der Woche fast nur per Telefon, man geht ab und zu mal in die Halle, aber selbst das ist dann so eine nebensächliche Sache geworden, wenn man sehr viel Zeit in der Reha verbringt und dann auch körperlich und auch mental so viel gearbeitet hat am Tag, dass man dann nicht mehr abends noch immer noch 2 Stunden im Training zugucken geht und so weiter. Und von daher ist so dieses Beisammensein mit dem Team und natürlich dann auf dem Handballfeld stehen, das sind diese 2 Sachen, die am meisten, glaube ich, bei so einer langen Sache dann fehlen.
Denkst du manchmal vielleicht auch, dass dir ein wenig das Pech hinterherläuft? Du hast jetzt eben gesagt, du bist niemand, der so jammert, aber damals bei der HSG Frankfurt Rhein-Main, da ging das irgendwie dann mit dem Geld nicht mehr ganz so, wie man das eigentlich geplant hatte im Verein. Dann in Dormagen war die Situation zum Ende hin auch nicht optimal. Das gleiche gilt dann auch für deine Zeit bei TuS Essen. Denkst du da manchmal drüber nach und überlegst dir, das ist aber schon ein bisschen blöd. Irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie ich das vielleicht geplant habe. Oder kann man das gar nicht planen?
Ja, nee, also ich denke allgemein nicht so viel über die Vergangenheit nach. Du hast schon recht, so von diesem ganzen Berg, wenn man den jetzt so betrachtet, dann hat das vielleicht so diesen Anschein, dass nicht alles immer rund läuft. Aber selbst wenn es dann so ist, dann ja, muss ich mich damit arrangieren. Und ich glaube, so bei allen Vereinen waren es immer unterschiedliche Gründe, die dafür ausschlaggebend waren, dass es nicht so läuft. Und da, glaube ich, konnte ich in den Dingen, wo ich Einfluss nehmen kann, da nichts steuern oder nichts dazu beitun. Und von daher, ja, also ich arrangiere mich damit. Anders wäre es vielleicht auch schöner jetzt, wenn man jetzt zurückblickt, so gewesen. Aber das interessiert mich nicht, das kann man nicht beeinflussen oder nicht mehr verändern. Von daher ist das kein großes Thema, so auch in meinen Gedanken.
Wie schwer ist das denn, sich auch ständig in einem neuen Umfeld zurechtfinden zu müssen für dich?
Das fällt mir nicht so schwer. Also die Frage, die höre ich ab und zu. Mir macht es eigentlich auch eher Spaß, so viele, viele Vereine, viele Menschen kennenzulernen, viele ja, Facetten auch von Deutschland jetzt, wenn man so regional das alles betrachtet. Das fällt mir nicht schwer. Ich bin da eher so ein rastloser Typ. Da habe ich gar kein Problem mit und das macht mir eher Spaß diese neue Aufgabe immer, sich irgendwo einzufinden, wieder was Neues zu entwickeln und so weiter. Also das macht mir Spaß. Das ist eine gute Sache.
Wirkt sich das aus deiner Sicht dann vielleicht auch sogar positiv auf die sportliche Leistung aus, wenn du dann eventuell neu motiviert bist bei einer neuen Aufgabe?
Ich denke ja. Also gerade ich muss sagen, hier in Bietigheim ist halt so, das ganze Ziel oder der ganze Kern der Mannschaft ist schon immer hier zusammen gewesen, haben hier zusammen gespielt. Ganz viele kommen aus der Region. Also es kann auch funktionieren, wenn man das so macht. Aber ich bin immer motiviert um diese neuen Aufgaben. Also es kann schon sein, dass das einen vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich immer dahin gegangen, wo ich die beste sportliche Perspektive hatte. Das war jetzt vom Wechsel von Essen nach Bietigheim wieder so. Ich hatte mit Hartmut da ganz lange gesprochen in dem Sommer. Und ich glaube, wir wussten beide so, das kann funktionieren. Und ich muss sagen, bis heute kann ich das nur bestätigen, das funktioniert super. Und wir sind da auf einer Wellenlänge. Und das ist immer auch sehr wichtig, dass das funktioniert. Und ja, so entscheide ich dann auch immer, welche sportlichen Dinge anstehen. Also das heißt nicht, dass ich jetzt wieder irgendwo hin muss oder jetzt nach 2 Jahren, ja, keine Ahnung, was Neues suche, auch vom Gedanken her. Also es ist auch so, dass so Trainer und Mannschaft auch wichtig sind für diese Entscheidungen. Die Situation hier ist so, egal wie sportlich dieses Jahr ausgeht, dass hier, glaube ich, was entstehen kann, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da noch längerfristig was mit basteln kann.
Ich denke, ihr seid da auf jeden Fall in Bietigheim ganz gut aufgestellt. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und zu Beginn hatte ich es ja auch gesagt, dass wir etwas über den Tellerrand hinausblicken wollen. Das tun wir natürlich auch noch. Worum es dabei geht, das verrät uns gleich dann Hannes Lind persönlich. Hannes Lind von der SG BBM Bietigheim ist nach wie vor zu Gast und Hannes, zusammen mit Fabian Böhm, den du ja unter anderem noch aus gemeinsamen Zeiten bei TuS Essen kennst, hast du vor einiger Zeit das Label Bituk gegründet. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, worum es sich dabei handelt.
Okay, um kurz auf den Punkt zu bringen, ist es so, dass wir ausschließlich mit fairen, ökologischen gehandelten Klamotten da was auf die Beine stellen wollen. Wir haben da zwei Labels gefunden, die einmalig sind auf der Welt, mit denen wir zusammenarbeiten. Dort ist es so, dass alle Arbeitsbedingungen fair sind, dass die Produktionsschritte recycelbar sind, dass mit allen erneuerbaren Energie gearbeitet wird, dass die Baumwolle zu 100% aus Biobaumwolle besteht. Also ein komplett fairer Beitrag. Grundsätzlich sind wir auf die Idee gekommen, über dieses, wie fair sind Klamotten? Das war die erste Kernfrage, die wir uns gestellt haben. Da haben wir einfach mal ein paar Gedanken gemacht zu und haben gemerkt, dass nicht alles fair ist oder das meiste einfach auf der Welt nicht fair ist. Und der zweite Schlüssel zu dem Bituk ist, dass meine Schwester mir damals so gerade in diesem Brainstorming, wo wir da waren, einen Vogel gezeichnet hatte. Also sie hat mir immer sehr viel gezeichnet. Viele, viele Skizzen und so weiter habe ich da bekommen und mit der Post. Und da war eines Tages dieser Vogel dabei. Da habe ich sie angerufen, hat sie mir ein bisschen erzählt. Das war so Thema Dschungel im Kindergarten damals noch mit 5 Jahren. Und er hat den Vogel dann gemalt. Und welcher Gedanke mich dann auf die Idee gebracht hat, das so zu verbinden, weiß ich nicht mehr. Es war so. Und ja, so ist dieser Vogel entstanden und so ist unser Label entstanden. Und dann habe ich damals mit Fabian viel Zeit in Essen verbracht, haben gedacht, so, okay, was können wir noch als zusätzlichen Schritt machen, damit die Leute einfach motiviert werden, faire Kleidung dann irgendwann zu konsumieren, haben wir gedacht, okay, machen wir den Vogel, ganz lustig. Und das nächste, das Entscheidende wäre dann halt der Schritt, wo wir dann die Stiftung gegründet haben, wo wir sagen, dass mit jedem verkauften Artikel wir 5 Euro in unser aktuelles Projekt spenden. Und dann haben wir so, ja, mehr oder weniger verschiedene Anreize, warum die Leute dann einfach sich auch für unser Textil entscheiden. Und dann haben wir, ja, bis heute sitzen wir eigentlich stetig daran und wollen das verbessern und interessant machen. Und ja, das ist so unser Werdegang dazu.
Wir unterstützen hier natürlich immer gerne solche Sachen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert. Vielleicht kannst du kurz auch nochmal erläutern, wo die Leute das im Prinzip finden und was sie da genau erwerben können.
Finden kann man uns auf bitok.de. Da findet man dann einfach ganz normal ein paar Infos zu dem, was wir machen. Wir wollen auch sehr einfach und sehr transparent sein. Wir wollen nicht irgendwie so versteckte Botschaften oder so übermitteln, sondern wirklich so immer alles auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir arbeiten da mit wenig Text und viel Bildern. Kurz und knapp sind die Produkte beschrieben. Mittlerweile, wir haben angefangen mit einem T-Shirt und mit einem Pullover. Mittlerweile sind es ein paar Shirts mehr geworden. Also es gibt einfach verschiedene Modelle. Wir haben jetzt ein neues Shirt, das ist zu 40% aus Plastikflaschen und zu 60% aus Baumwollschnipsel, so Überreste, recycelt. Also ein 100% recyceltes Produkt aus Abfall. Und ja, das haben wir jetzt alles so unseren Shop einfach immer peu à peu erweitert. Jetzt kommen noch ein paar neue Sachen dazu im Herbst. Und jetzt gerade die nächsten ein, zwei Wochen, wenn wir da ein paar neue Produkte vorstellen. Auch alles auf Bio-Basis. Und zur Stiftung findet man alles auf stiftung.bituk.de. Da gibt es dann, wer unser Förderer ist. Da haben wir auch schon ein paar, ja, jetzt mittlerweile eine Handvoll Unternehmen überzeugen können, die uns dann auch von ihrer Seite unterstützen, die sagen, das ist gut, was sie dort macht. Da findet man dazu dann Infos auch zu den aktuellen Projekten. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht verstecken. Wir haben kleinere Projekte, das kann man sagen, aber wir haben auch welche, die wir schon umgesetzt haben, auch jetzt in 2014. Da haben wir schon einiges bewirkt und das macht super viel Spaß, also den Leuten auch zu zeigen, hier, guckt her, wir haben mit ganz vielen Kleinspenden von 5 € jetzt wirklich Dinge, die kosten dann, ja, so 400 bis 500 € waren die Projekte. Die konnten wir dorthin schicken. Wir konnten das bewirken. Und das ist auch das Schöne, dass auch diese Transparenz, dass wir den Leuten zeigen wollen, hier mit kleinen Sachen können wir relativ schnell viel umsetzen. Und auch so dieser Gemeinschaftseffekt, der dann so ein bisschen mitwirkt. Das sind alles die Sachen, die kann man dann auf den beiden Internetseiten erfahren.
Wie wichtig ist für dich auch dieses Projekt, um auch mal Ablenkung vom Sport zu finden und nicht nur diesen Tunnelblick zu haben für das, was du jeden Tag machst, sondern eben auch für solche Sachen?
Für mich ist es wichtig. Also für mir ist es schon sehr ans Herz gewachsen jetzt mittlerweile. Fühlt mich auch gut aus im Alltag und es ist die ideale, der ideale Spagat einfach zwischen dem, sagen wir mal jetzt einfach Showbiz auf dem Handballfeld, dem harten Business einfach auch jetzt in unserer Situation, wenn man viel verliert, was man als Sportler nicht gerne verliert, ist halt dieses Negative und dann dieses Positive von Bitok, einfach, dass egal wie viel gespendet wird oder egal wie viel man einfach so bewegen kann, die Leute motivieren kann, anregen kann, so wenn man Feedback bekommt von anderen Menschen, das kommt mittlerweile so aus allen Richtungen, das motiviert einen und das bringt einen dann so in diesem Spagat immer auf diese positive Seite. Und das ist, deswegen kann ich sagen, das ist für mich und ich glaube, ich kann auch für Fabian reden, eine Riesensache, gerade auch, das kann ich auch nochmal betonen, bei dieser Verletzung, die ich hatte, ist ja auch ein lustiger Zufall, dass Fabian seine schwere Schulterverletzung hatte und wir dann auch neben unseren alltäglichen Reha-Sachen uns so viel Energie daraus gezogen haben und so viel auch reingesteckt haben und das wirklich nach vorne bringen konnten. Ja, das ist ein riesiger Effekt. Also man kommt da immer mindestens ins Gleichgewicht.
Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, wenn ich mal fragen darf?
Also so viel Zeit, wie ich mir selber dann auch zur Verfügung stelle. Ich selber studiere noch Webdesign. Das ist halt alles dann eine Computerarbeit per Fernuni in Funkstadt. Dann der Trainingsalltag und das, was dann übrig bleibt, sitze ich auch meistens am Rechner, mache ein paar neue Ideen, bringe ich dann aufs Papier. Alltäglich ist, wenn man Unternehmer ist, man hat so ein paar buchhalterische Sachen. Man druckt dann die Shirts. In Asbeck ist das ist hier um die Ecke, so 10 Kilometer von uns. Die Bestellung drucke ich dann dort, fahre dann einfach hin. Zweimal die Woche bin dort, je nachdem, wie viele Bestellungen das jetzt waren, in der Werkstatt ein paar Stunden. Also es beansprucht schon Zeit und macht aber super viel Spaß. Und ich glaube, alles, was Spaß macht, das ist dann immer genau der richtige Weg. Das arbeitet man dann am liebsten ab.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Und du beschäftigst dich ja auch sehr kritisch mit den Dingen generell, die abseits des Spielfeldes passieren, auch was die journalistische Sichtweise auf einige Dinge betrifft. Was gefällt dir denn am Sportjournalismus nicht? Warum siehst du das zu Teilen vielleicht auch ein bisschen kritischer als andere?
Ja, also ich denke, da kommt es viel aufs Medium an und es kommt darauf an, was man so als Journalist oder auch dann als Medium bewirken will. Also es gibt viele Dinge, die, wenn man jetzt den Sport betrachtet, relativ einfach dargestellt werden. Es gibt die ganze Kommunikation, wie dann Dinge so ins Licht gerückt werden, ja, wie Sachen so hingestellt werden, wie es jetzt, ja, sagen wir mal, das Volk dann haben möchte. Da sind manche Sachen einfach nicht, glaube ich, nicht gut. Das sind aber auch gesellschaftliche Entwicklungen, weil die Gesellschaft auch mehr oder weniger danach verlangt, ja, nach dieser Einfachheit und nach, ja, auch ein bisschen diesem Skandal, dieses plumpe, schnelle ständige Informationsfluss. Das ist halt, finde ich, muss man kritisch beachten. Grundsätzlich sind aber nicht alle Medien so, aber in letzter Zeit, ja, waren ein paar Berichterstattungen, wo ich sage, okay, so sollte es nicht weiterlaufen, ja.
Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel und kann man schon so sagen, du bist kein Freund des Boulevardjournalismus, richtig?
Ja, also das kann man so sagen. Die vier Buchstaben, da mache ich, glaube ich, einen riesigen Bogen drum. Da gucke ich mir gar nichts an, weil ich da einfach, ja, wenn man da reinguckt, dann wird man enttäuscht. Also ich meine, so sind ja keine Fakten. Gerade wenn ich mich jetzt so sehe, wie sehr man recherchieren muss, um rauszufinden, wer, wo, welches, für mich als Beispiel, Kleidungsstück produziert und so. Also da gehört so viel dazu und so viel auch Arbeiten, dass man da lesen muss und Zusammenhänge verstehen muss. Also da ist alles, was dann innerhalb von, keine Ahnung, 2, 3 Sätzen passieren soll oder einer großen Überschrift. Also das kann ich nicht für gut heißen. Ja, das muss man einfach so sagen. Leider Gottes ist es so, dass die Leute danach verlangen, wie gesagt, diese Einfachheit ist immer sehr, sehr schnell zu verstehen oder, wie gesagt, auch sehr schnell eine Meinung zu machen. Aber ich kann sagen, ich mache da um alles einen riesen Bogen drum. Die Informationen interessieren mich gar nicht. Die habe ich nicht, die meisten. Und von daher, meine Entscheidung habe ich da gefällt. Und jeder muss das, glaube ich, für sich dann noch so seinen Weg irgendwie finden, ja, welche Informationen man braucht und welche auch gut ist für einen.
Ich würde mir wünschen, dass einige das ähnlich sehen würden oder mehr Leute es ähnlich sehen würden, wie du das siehst. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause, da wir ein bisschen länger darüber gesprochen haben, als ich das eigentlich vermutet habe. Aber das soll uns nicht stören. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und sind dann gleich wieder zurück, wenn wir ein wenig mehr auf das Sportliche blicken bei der SG BBM Bietigheim. Es geht in den letzten Interviewteil mit Hannes Lind von der SG BBM Bietigheim und wir wollen natürlich auch noch über die aktuelle sportliche Situation sprechen und der Spielplan hat es mit euch bisher nicht sonderlich gut gemeint. Ihr musstet unter anderem schon gegen die 3 Champions League Teilnehmer ran und gegen Gegner, die vielleicht schlagbar sein könnten, aber auswärts antreten. Die Fakten sagen jetzt daher nicht viel Gutes. Wie prekär ist denn die Lage nach den ersten Wochen mit dann nur einem Sieg bisher?
Ja, auf der einen Seite ist das richtig, dass der Spielplan einfach das dann so, wie du es gerade angesprochen hast, ergibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir am meisten auf uns schauen, wie es unter der Woche läuft. Und da muss man auch sagen, es ist so, dass wir eine gewisse Unruhe drin haben durch viele Verletzungen. Es hat halt angefangen, ich glaube, im ersten Pokalspiel, wo ich noch nicht dabei war, da hat der Dominik Schmid auf halb links sich das Außenband gerissen im Fuß, hat dann 3 Wochen gefehlt, hat die gesamte Vorbereitung einfach bei uns im Innenblock und auf halb links verbracht und wurde super integriert. Das hat gut funktioniert. Dann ging es weiter, ja, mit meinem Comeback, einem Spiel, dann meine Verletzung, jetzt zuletzt Robin Haller und jetzt haben wir wieder den Ausfall von Dominik Schmid mit dem Handbruch. Zusätzlich wird jetzt unser Kreisläufer Patrick Rentschler fehlen und das sind halt also Sachen, die stören. Bei der ganzen Mission, die eh schon schwer genug ist, macht es das schwerer. Also das ist wirklich eine Sache, die beeinträchtigt vielleicht unser Leistungsvermögen stark. Gerade in Melsung war das so ein Spiel, wo wir mit halb links wieder gar keine Besetzung hatten. Mit Robin Haller hat da jemand gefehlt und Dominik Schmid auch. Das macht es dann wirklich zu einem schweren Unterfangen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass viele große Gegner waren. Vielleicht ist das auch gut. Vielleicht haben wir in der Rückrunde einfach mehr Glück, sind verletzungsfrei und können die ganzen guten Heimspiele, die wir dann einfach am Ende der Saison haben, für uns zumindest. Darauf wollen wir abzielen. Ich selber auch. Also ich brauche auch noch Zeit, um wieder bei 100% zu sein. Und ja, vielleicht kriegen wir es hin. So viel Pech, wie wir jetzt haben, vielleicht kriegen wir es dann hin, dass wir das dann in Glück ummünzen. Oder wir haben dann jedes Pech schon gehabt und dann können wir nochmal ein paar Siege einfahren und gucken, für was es dann am Ende reicht.
Wie groß ist denn dann dein Glaube an den Klassenerhalt, wenn du ganz ehrlich bist? Denn wir müssen uns nichts vormachen. 2-18 Punkte sprechen da eigentlich eine relativ deutliche Sprache und es kommt in dieser Saison ja nochmal hinzu, dass es 4 Absteiger gibt. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt. Ich bin Realist. Ich glaube, jeder würde jetzt lachen oder schnurzen, wenn er das hier hört. Und ich sage hier ganz klar, dass wir da irgendwo noch eine super Platzierung erreichen werden. Aber vom Prinzip her glaube ich zu 100% dran, weil das ist immer das Wichtigste im Sport. Man muss ja davon überzeugt sein, was man so täglich macht. Glaube ich, dass wir den letzten Nicht-Abstiegsplatz immer noch schaffen können. Also es ist so, dass halt die Spiele in der Liga dieses Jahr bis jetzt sehr ausgeglichen sind, dass jeder auch gewisse Anzahl von Punkten groß hat, auch wir. Wir müssen jetzt einfach schaffen, dass wir weiter an uns arbeiten und das auch mal eine ganze Leistung, so wie gewinnen, die Leistung über 60 Minuten abzurufen. Und dann werden wir auch eine Mannschaft sein, die auch Punkte. Man sieht das an den anderen Aufsteigern. Es ist nicht so, wir sind nicht mehr so weit weg, die Aufsteiger. Wir können da mitmischen. Nichtsdestotrotz ist es ein extrem schweres Unterfangen. Und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen üben, wenn jetzt in anderen Statement, dass wir einfach sagen, hier Füße stillhalten. Wir sind jetzt einfach die am meisten dazulernen. aber auch hoffentlich am schnellsten. Also es ist wirklich so, dass ich da gerade mit Hinblick auf die Rückrunde und dann auf die letzten, glaube ich, 7, 8 Heimspiele, die alle für uns dann wirklich Heimspiele sind, die wir, wo wir spielen können und dann auch sagen können, okay, da wollen wir jetzt gewinnen. Mit dem Blick, ja, sollten wir da einfach versuchen, den Anschluss zu halten. Und dann gucken wir, wie weit wir im Winter weg sind. Und dann gucken wir, wie gesund wir sind. Und dann gucken wir, wie wir uns verbessert haben, was wir daraus lernen können. Und dann glaube ich fest daran, dass wir noch einige Punkte sammeln werden.
Es spricht aber generell schon extrem für den Verein, dass man den Vertrag mit Hartmut Meierhofer da mal eben um 3 Jahre verlängert hat, oder?
Also das spricht für die Weisheit des Vereins. Das ist die absolut richtige Entscheidung, muss man sagen. Man hat einen Trainer gefunden, glaube ich, der wirklich ein Top-Trainer werden kann. Und man sieht die Qualität, die Hartmut mitbringt und auch die Ideen. Das ist ja heute auch wichtig. Ich denke, ohne jemandem nahe treten zu wollen, in Bietigheim waren die Strukturen sehr eingefahren. Hartmut hat im Sommer angefangen, das zu erneuern. Ist da auch gewissermaßen an seine Grenzen gestoßen, glaube ich. So hat man das einfach mitbekommen, auch was die Trainingsphilosophie angeht und alles. Und jetzt mit der Verlängerung ist natürlich ganz klar das Zeichen, dass der Weg gut ist von Hartmut, der unterstützt wird. Und ich denke auch, was ich wirklich sagen will, ist, dass es heute in der schnelllebigen Sportzeit, auch im Handball mittlerweile, ein Riesensignal ist. Auch Vertrauensverweis und auch mal einfach ein schönes Signal. Also selbst hätte ich mich gefreut, wenn ich das irgendwo anders lesen würde und nicht da spielen würde. Wenn jemand in einer sportlich schweren Situation einfach so ein Vertrauensverweis ausspricht, das ist immer eine tolle Sache, wenn man weiß, jetzt so nach den 10 Jahren, die ich jetzt da im Handball mitmische, weiß ich, wie schlecht es laufen kann, wie schlecht man auch Menschen behandeln kann. Man hat alles erlebt und deswegen muss man auch sagen, das ist eine an sich für den Sport auch mal wirklich eine positive und tolle Entscheidung, eine tolle Sache. Ja.
Schüttelst du da manchmal mit dem Kopf, wenn du so Neuigkeiten aus der Handballwelt mitbekommst? Ich erinnere mich da an einen Fall vor ein paar Jahren, den du sicherlich auch gelesen hast, als Jan Gohr im Prinzip schon Trainer des VfL Gummersbach war und dann hat man ihn da gar nicht erst angestellt. Ist das was, wo du sagst, puh, da tue ich mich aber extrem schwer mit?
Ja, also als Außenstehender, nur wenn man die Info betrachtet, dann denkt man, okay, ja, das verstehe ich jetzt nicht und wieso, weshalb, warum? Prinzipiell auch beim Handball jetzt einfach der Trend. Es ist halt einfach so, dass dann, ja, es wird schnelllebig, ja. Machst du es für die Zuschauer, die wollen unterhalten werden. Zuschauer haben mittlerweile eine große Rolle, eine große Macht auch übernommen. Auch mit Social Media und so weiter spielt dann eine Rolle, dass sehr viele Menschen mittlerweile eine Meinung einfach auch so einbringen können und dann auch eine Meinung von einer großen Masse an Menschen sich selber so kreiert und dazu auch das alles zur Entscheidung führt. Das zweite ist, dass Handball wertvoller geworden ist, ja. Mehr Geld steht auf dem Spiel, Geld von allen Seiten. Und das bringt diese Schnelllebigkeit mit. So eine Sache wie dann Jan Gohr zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt so sage, als Beispiel, ja, von meiner Seite ja völliges Unverständnis, wenn man allein so wirtschaftlich denkt, ich weiß nicht, da werden Verträge dann abgeschlossen, gar nicht erst begonnen und so weiter. Also das, ja, da muss man dann einfach ein Fragezeichen, glaube ich, draufstempeln, ob das eine gesunde Entwicklung ist. Das ist so von meiner Seite dazu, ohne jetzt jemand da angreifen zu wollen.
Dann kommen wir nochmal zu dir persönlich zurück. Du hast eben schon angedeutet, dass du nicht unbedingt mal wieder woanders hingehen musst, um motiviert zu bleiben. Dein Vertrag läuft jetzt nach der Saison aus. Gab es schon erste Gespräche? Möchtest du gerne bleiben?
Ich habe zu Hartmut gesagt, du, für mich ist, ich wollte gesund werden und ich bin immer noch auf dem Weg der Gesundheit. Also ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich einfach mich auf mich konzentriere, dann meine Leistung in die Mannschaft integrieren möchte. Gespräche gab es auch noch nicht. Ich habe einmal mit Hartmut unter 4 Augen gesprochen, dass wir, wo ich ihn gefragt hatte, ob er bleibt. Weil ich denke, das wird für mich ein entscheidendes Merkmal, falls es dann zu Gesprächen kommt. Ja, er bleibt. Wie gesagt, das ist entscheidend für mich. Aber es gab jetzt noch keine Gespräche mit Vereinsführung oder jetzt auch mit Hartmut weiterführend dazu. Ich selber kann mir vorstellen, dass ich hier länger bleibe. Mir gefällt super. Auch gerade, weil ich jetzt für mich als Unternehmer auch mit der Stiftung, mit dem Label hier was auf die Beine gestellt habe, die richtigen Leute gefunden habe, Freunde gefunden habe, die mir da wirklich super zur Seite stehen und ich mich dadurch sehr, sehr wohl fühle. Und das sind alles so ausschlaggebende Sachen. Da denke ich, dass ich mehr Zeit hier verbringen kann. Aber wie gesagt, das muss ja alles sportlich dann auch passen. Und Gespräche sind noch nicht geführt worden, kommen dann wahrscheinlich irgendwann im Winter.
Ich denke auch und es ist eine ganz nette Ecke, da kann man es, glaube ich, ganz gut aushalten. Von daher gibt es schlechtere Orte, wo man leben kann. Hannes, ich danke dir recht herzlich für das wirklich sehr interessante Gespräch und die ehrlichen Worte und möchte zum Abschluss noch unsere neue Quizfrage stellen, beziehungsweise vorher noch die Frage der Vorwoche auflösen. Da wollten wir wissen, welcher Verein, der nach dem THW Kiel, dem VfL Gummersbach und dem TV Großwaldstadt die meisten Meisterschaften seit der Einführung der Bundesliga gewonnen hat. Hannes, weißt du es?
Also, ich würde auf Tusem Essen tippen.
Ja, Tusem Essen ist die richtige Antwort. Da kennt sich also jemand aus und wer unser neues Rätsel löst, der kann zwei Eintrittskarten für das Spiel der MT Melsung am 5. November in Kassel gegen die TSG Friesenheim gewinnen. Ich würde gerne wissen, wer erzielte in der vergangenen Saison der zweiten Handball-Bundesliga denn die meisten Feldtore? Wer Hilfe braucht, Wikipedia ist da angeblich eine ganz gute Adresse. Die Antwort kann man uns per privater Nachricht schicken unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Ich sage viel Glück beim Mitspielen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.